Neues lernen. Der Podcast. Corporate Learning weitergedacht. Mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner.
Diese Podcast-Folge wird Ihnen präsentiert von KLU Kühne Logistics University, Ihrem Partner für praxisnahe, berufsbegleitende Weiterbildung auf höchstem Niveau.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Neues Lernen. Wer vielleicht heute zum ersten Mal reinhört, wir beschäftigen uns hier mit allem, was das Corporate Learning betrifft, mit Personal- und Organisationsentwicklung, aber auch mit Leadership. Und das steht heute mal wieder im Fokus unserer Folge.
Genau, und mal wieder trifft es ganz gut. Natürlich spielt es immer eine Rolle, wenn wir über das Lernen sprechen, zum Beispiel in der Form, dass wir natürlich nachfragen, welche Rahmenbedingungen schaffen Führungskräfte, wie können Führungskräfte Lernen unterstützen. Aber dass es eben so das Zentrum der Folge ist, da musste ich spicken, ist schon ein bisschen her.
Aber dafür ist das Thema umso aktueller, denn einige Studienergebnisse zeigen, dass im Moment gerade so ein kleiner Umbruch ist bei dem, was sich Menschen von ihren Führungskräften wünschen. Der Ruf nach autoritärer Führung wird wieder lauter. Das sehen wir in Unternehmen, aber natürlich auch in der weltweiten Politik. Und Studienergebnisse zeigen eben, dass die Menschen sich dadurch ja so ein bisschen Sicherheit in Zeiten der unsicheren, krisenhaften Zeiten wünschen, dass sie schnelle Entscheidungen wollen, die für sie getroffen werden. Gleichzeitig ist aber auch klar, ist natürlich ein Wunschdenken, denn effiziente Entscheidungswege sind Teil autoritärer Führungsstile. Aber gleichzeitig ist es natürlich für eine Führungskraft zu viel, wenn sie unter Unsicherheit so viele Entscheidungen alle alleine treffen muss. Der Druck steigt, die Kreativität und die Motivation sinken. Darum eigentlich eher eine Illusion, wie auch unser Kolumnist Randolf Jessel in seiner Leadership-Kolumne gesagt hat, die ihr unter haufe.de/personal lesen könnt.
Genau, und wir haben uns deswegen auch gefragt, was eben umgekehrt brauchen dann Führungskräfte, um gut durch diese krisenhaften Zeiten zu steuern? Was verlangen auch Nachwuchsführungskräfte? Also was wollen die Führungskräfte von morgen lernen? Was brauchen sie, um sich sicher zu fühlen, um Unternehmen eben nach vorne zu bringen? Und die dritte Frage, die sich da irgendwie auch noch anschließt, wie bereiten eigentlich die Führungskräfte schmieden, also Hochschulen und Universitäten, dann junge Menschen für diese Führungsaufgaben in der heutigen Welt vor?
Und all diese Fragen beantworten uns heute zwei Gäste, beide von der Kühne Logistic University, die mit ihrem Slogan Leading with an Operations Mindset für Intrapreneurship und eine Kultur der Offenheit und Fehlertoleranz stehen.
Und eine dieser beiden Gäste ist Brew Gastag, Academic Director of Executive Education und Associate Professor of Management. Und für sie muss ein Führungsstil heute psychologische Sicherheit ausstrahlen, um dann auch Innovation fördern zu können.
Psychologische Sicherheit, also das ist wirklich diese Basis, Fehlern zu machen, dass es auch okay ist, dass wir Fehlern eigentlich als Lernchance sehen. Und natürlich also in dieser Unsicherheit besteht in Gefahr, dass wir einfach immer auf Nummer sicher gehen und nicht so innovativ und kreativ werden.
Und unser zweiter Gast ist Jan Ehlers, Director Executive Education and Business Solutions an der KLU. Er erklärt, warum jede und jeder Einzelne ein Intrapreneur sein kann.
Da ist es am Ende so, dass es einen Wettbewerbsvorteil hat, wenn man im Unternehmen eine Kultur hat und Mitarbeiter hat, die schnell und effizient und effektiv auf Veränderungen reagieren können. Und das bedeutet aus meiner Sicht, dass alle Mitarbeitenden im Prinzip so ein bisschen den Intrapreneuren sich entdecken sollten. Was nicht heißt, dass alle und immer das Rad neu erfinden sollen.
Und wie Sie jetzt all diese Führungsskills vermitteln, das erklären Sie uns gleich genauer. Insofern würde ich sagen,
ab ins Gespräch.
Gespräch.
Herzlich willkommen heute bei uns im Podcast an Jan und Brooke.
Hallo.
Hallo.
Ihr beiden seid von der Kühne Logistic University. Jan, du bist Director Executive Education und Brooke, du verantwortest den Bereich als Academic Director. Und dadurch seid ihr natürlich ziemlich nah dran an der Weiterbildung und den Bedürfnissen von Führungskräften. Mit welchen Bedürfnissen und auch welchen Zielen kommen denn die Teilnehmenden und Studierenden zu euch an die Universität? Was wollen sie mitnehmen später für den Arbeitsmarkt?
Genau, das sind auf der einen Seite vor allen Dingen sehr Hands-on-Tools, ganz klassische fachliche Themen wie Data-Driven Decision-Making oder auch der Umgang mit, wie gehe ich jetzt mit Nachhaltigkeit um? Da gibt es jetzt ja auch gerade wieder Veränderungen und wie implementiere ich das in mein Geschäftsmodell oder wie kann ich meine Kunden dabei mitnehmen? Aber zum anderen, gerade in Richtung Führung, sehe ich, dass die Herausforderungen, die Führungskräfte haben, dass sie zum einen sehr stringente Anforderungen an sich haben, ihre Teams zunehmend unter operativem Druck stehen, Dinge umzusetzen. Und auf der anderen Seite aber auch Innovation zu fördern, Ideenreichtum zu fördern, partizipativ zu führen. Und das scheint manchmal widersprüchlich und da eine Orientierung zu finden, das sind oft Ansprüche, die uns gestellt werden.
Jetzt hast du ja schon gesagt, das eine ist, sie stehen zum Teil unter Druck, aber auf der anderen Seite geht es eben auch um Innovationsräume, partizipative Führung. Wie ist es denn umgekehrt, eben solche Drucksituationen und auch wie wir sie derzeit erleben, da kommt ja manchmal der Ruf nach eher autoritären Führungsstilen wieder auf. Nimmst du das auch wahr oder ist das bei euch eben gar kein Thema?
Auf jeden Fall. Also ich denke, dass auf der einen Seite genau das passiert. Jetzt gerade mit zunehmender Unsicherheit, da fühlt es sich oftmals gut an, wenn man eine klare Führung hat, wenn man weiß, von wegen hier, da gibt jemand eine klare Ansage und jetzt geht's voran. Aber auf der anderen Seite ist eben dieses Bedürfnis nach wie vor da und auch die Notwendigkeit, dass man purpose-driven ist, dass man in seinen Teams mitentscheiden kann, dass man kreativ sein kann. Ich denke, das ist genau die Krux oder die Herausforderung, an diesen beiden Stellen gleichzeitig zu arbeiten und auch zu führen. Und ich glaube, dass genau dieses Verständnis dafür, wo macht es Sinn, einfach das bestehende Geschäftsmodell zu optimieren und zu managen und auf der anderen Seite, wo sind Räume und auch Notwendigkeiten, Räume zu geben, klar, auch mal was auszuprobieren, zu experimentieren, zu scheitern, neu anzufangen, schnell mal was Neues anzugehen und genau da die Balance zu finden, das ist, glaube ich, die Herausforderung.
Würdest du das auch so unterstützen, Brooke, dass ihr sagt, also auf der einen Seite ist eigentlich relativ klar, welche Management-Tools oder welches Management-Wissen ihr vermittelt und auf der anderen Seite ist da so ein Stück weit mehr Unsicherheit denn tatsächlich bei den Programmteilnehmenden, was die Führung angeht, da eben, Jan hat es schon gesagt, stehen unter vermehrtem Druck. Würdest du das einerseits erstens auch nochmal so unterstreichen und dann auch, ja, wie könnt ihr da ein Stück weit gegensteuern?
Ich würde sagen, also ich biete vielleicht eine andere Perspektive, aber zusammen mit was Jan bisher gesagt hat, ist das, was ich in die Studien, also in der Forschung gesehen habe, nach der Pandemie, gab es eine große, natürlich also die klare Kommunikation und was Jan bisher gesagt hat, ist super relevant, aber es gab diese Bedürfnis nach einer wärmeren Führungsstil. Also wir wollen einfach diese menschliche, zwischenmenschliche Verbindung, also mit unserer Führungskraft haben. Auch wenn wir von zu Hause aus oder global verstreut sind, also wir wollen wirklich diese menschliche Beziehung auch haben. Also und so autoritär schon, also in der Kommunikationsstil, aber auch noch dazu, also und auch wegen dieser Unsicherheit gerade, wir brauchen diese Sicherheit, also psychologische Sicherheit, inwiefern man das also als Führungskraft entwickeln kann. Und das sehe ich auch als die Herausforderung für Führungskraft heutzutage, ist, dass in dieser Welt, wo sich so viel ändert und so schnell und vielleicht auf eine Stimme als auf die andere, auf die nächste, wie kann ich diese Sicherheit innerhalb von meinen Teams also entwickeln oder so nachhaltig entwickeln, sodass es nicht in diese Situationen einfach weggeht. Also es ist wirklich, dass es so bleibt, auch wenn es unklar ist, also wie die Reise hinführt.
Mhm. Könnt ihr euch da ein Stück weit festlegen, auf welcher Führungsstil so der ist, den ihr versucht zu vermitteln? Oder ist das eher so eben der Ansatz, über die psychologische Sicherheit zu kommen und dann nicht unbedingt zu sagen, das ist jetzt der und der Führungsstil? Lässt sich das so festlegen? Oder?
Natürlich, also das unterrichte ich auch, also an unsere MBAs und auch unsere Masterstudierende. Und mit psychologischer Sicherheit, also das ist wirklich diese Basis, also was Jan auch schon gesagt hat, also dass diese Fehler zu machen, dass es auch okay ist,
dass wir Fehlen eigentlich als Lernchance sehen. Und natürlich also in dieser Unsicherheit besteht dann Gefahr, dass wir einfach immer auf Nummer sicher gehen und nicht so innovativ und kreativ werden. Und so, ich würde sagen, dass es vielleicht ja nicht eine gezielte Führungsstil, sondern also eine Führungsstil, die aus diese Steine besteht, also und ein starkes Fundament wie bei psychologischer Sicherheit.
Das ist jetzt die Perspektive darauf, wie die Programmteilnehmenden dann in Führung oder auch Leadership geschult werden. Wenn wir jetzt auf die einzelnen Teilnehmenden mal schauen, was ist da euer Ziel, denen mitzugeben, auch an Persönlichkeitsentwicklung? Was möchtet ihr denen dahingehend vermitteln? Was sollen die daraus mitnehmen, um sich selbst weiterzuentwickeln?
Ich glaube, uns ist wichtig, dass die Teilnehmenden, die bei uns sind, sich selber besser kennenlernen auf der einen Seite und erkennen, dass sie und ihre Teams die Potenziale, die sie in ihre Teams mitbringen, erkennen. Und es geht uns darum, genau auf die Einzelnen einzugehen, denen auf der einen Seite, wir sagen ja mal, führen mit Herz, Hirn und Hand, das ist ein relativ klassisches Modell, das kommt schon von Pestalozzi, also ist uralt, aber wir haben das für uns nochmal wieder neu entdeckt und sagen, der Claim bei Kalu ist ja auch Leading with an Operations Mindset. Und wir versuchen es so zu operationalisieren, dass wir sagen, wir brauchen Führungskräfte, die mutig sind, die mit wirklich in dieser Zeit nicht nur Ideen haben, sondern die auch ausprobieren wollen und testen und auch da bereit sind zu failen. Und dafür die Psychological Safety, was Pflug gerade auch sagte. Auf der anderen Seite wollen wir unseren Teilnehmern aber auch mitgeben, ganz normal, wie man über heutzutage data-driven decision-making, also wirklich gucken, was gibt es an Datenpunkten, um halt einfach rational gute Entscheidungen zu treffen. Und last but not least wollen wir unseren Teilnehmern mitgeben, dass sie mutig sind, Dinge auszuprobieren. Also, dass man wirklich nicht nur sagt, ich brauche das perfekte Konstrukt, sondern dass man einfach mal losläuft und Dinge umsetzt und ausprobiert und dann sich anschaut, funktioniert das nicht, muss ich es nochmal anpassen und das natürlich auch in seinem Team und nicht nur für sich selbst in Anspruch zu nehmen, sondern eine Kultur zu schaffen, in der Experimentierfreude gefördert wird.
Mhm. Könnt ihr das so ein Stück weit zusammenfassen oder so konkret herunterbrechen, wenn wir mal bei dem Mindset bleiben, wie man das denn tatsächlich dann in den Lerninhalten vermittelt, dass man da eine Haltung prägt. Was sind da so die konkreten Inhalte, die darauf einzahlen?
Ja, gerne. Also ich versuche erstmal. Also weil eigentlich, also was wir unter den Operations Mindset verstehen, ist, also ganz, ganz grob gesagt, ist, dass wir also es einfach machen und ausprobieren. Und dabei braucht man dann auch diese Kultur, was wir schon erwähnt haben, aber als Individuum, also muss man einfach diese, ich würde sagen, einerseits natürlich also proaktiv, also mit seiner Entwicklung oder ihrer Entwicklung gehen, aber auch diese Bereitschaft haben, also einfach was auszuprobieren, ohne zu wissen, wie es am Ende rausgehen würde. Und das finde ich also am schwierigsten, also für viele Studierende, also egal ob Bachelors oder MBAs, natürlich also einfach was, also mit was anzufangen, ohne zu wissen, wie es am Ende rausgeht, ist wirklich ein Risiko.
Wenn ich kurz reinspringen darf, und wie vermittelt ihr denen das denn, dass sie eben diesen Mut sozusagen erlernen, das zu machen?
Wir versuchen, also natürlich also bei unseren Professoren, also sie haben so viele verschiedene innovative Lerntechniken und Projekte. Zum Beispiel, was wir jetzt entwickeln, also bei unserer MBA, ist eine Hackathon, eine Art Hackathon. Also es wird nicht unbedingt also eine Tech positioniert werden, aber es ist wirklich eine Gelegenheit, also mit einer Idee anzufangen. Am Ende des Tages, man hat nur 24 Stunden oder so, also mit einer Idee dann rauszugehen, um das zu präsentieren, ohne zu wissen, ja, wie das weitergeht. Wir hoffen natürlich, also weil wir sehr praxisnah arbeiten, dass das auch umgesetzt wird. Aber das ist einfach dieses Gefühl zu kriegen oder also die Gelegenheit zu schaffen, also was auszuprobieren, ohne alle die Fragen beantwortet zu haben, alle die Ressourcen. Also man weiß nie einfach, wohin die Reise geht, also was ich früher gesagt habe. Und ich glaube, die Universität schafft dann diese Kultur, war natürlich, also unser Hauptthema ist Lernen. Also und das können wir dann ganz gut machen. Also ist diese Gelegenheit, diese Erfahrungen zu kreieren.
Oder ein anderes Beispiel ist eigentlich ein Master, den wir Executive Master für Nachhaltigkeit haben wir, ein Impact Project, wo die Teilnehmenden ein Projekt aus ihrem Betrieb mitbringen und an dem sie dann arbeiten. Und relativ selbstgesteuert, aber auch mit Peer-Coaching, wo man sich untereinander stürzt, wo wir Mentoren mit einbinden, wo es darum geht, halt auch das, vielleicht auch mal das unangenehme Gefühl zu haben, dass man erstmal nicht weiterkommt, dass man stuck ist, dass man dann sagt, wie komme ich in die nächste Stufe, dass man das dann überkommt und dann im nächsten Schritt tatsächlich am Ende mit was herauskommt, wo man, dass man präsentiert und stolz ist, was man geschaffen hat. Es gibt ganz andere Formate wie, ich glaube, Brooke, du machst auch so Journaling, dass man halt quasi Lerninhalte quasi wirklich nochmal reflektiert für sich selber, das zahlt natürlich auf Selbstreflexion ein, auch auf das ein, wie sehe ich Dinge eigentlich wirklich und was bedeutet das für mich ganz konkret im Betrieb, aber auch genau, was du meintest, Hackathons, Case Studies, Business Model Innovation, also wir machen ja zum Beispiel im Herbst ein Innovation Day, wo wir so an Moonshots arbeiten, wo wir wirklich mal so komplett wide gehen und den Teilnehmenden sagen, denkt mal nicht, was ist die inkrementelle Innovation für morgen, sondern überlegt doch mal, wie könnte in einer Welt, die sich ja wirklich rapide gerade verändert, was glaubst du eigentlich, wie sieht das Geschäftsmodell von deinem Unternehmen in 20 Jahren aus? Oder wo man wirklich mal sagt, ganz innovativ rangeht und ohne Barrieren denkt. Und nicht nur dieses Denken, sondern das dann auch zu präsentieren und dabei auch Spaß zu haben und experimentieren Spaß zu haben und so ein bisschen playful zu sein. Und das sind, glaube ich, Kompetenzen, wenn man die mitnimmt und das auch erfährt, das nimmt man mit in seinen Betrieb zurück und kann das dann mit seinem Team ausprobieren, dass nicht immer alles super ernst ist.
Wenn ich das jetzt mal so ein bisschen zusammenfasse, es geht um Innovation, einfach mal loslaufen, Dinge probieren, den Mut haben, aber eben in einem Kontext, in dem auch Fehler erlaubt sind, Dinge schiefgehen dürfen. Das klingt eben nach diesem Konzept auch von Intrapreneurship, also unternehmerisch wirken, Neues hervorbringen. Brooke, vielleicht kannst du uns da mal abholen, was steckt denn genau hinter diesem Konzept und ist es dieser Begriff oder dieses Konzept, das auch trifft, was ihr gerade beschrieben habt?
Ja, gerne. Also ich würde sagen, dass Entrepreneurship so natürlich sehr stark mit Operations Mindset zusammenhängt. Also es ist wirklich, dass man sieht sich selbst als eine kleine Firma. Also in das man hat auch dann dabei die Möglichkeit und die Ressourcen und die Verantwortung vielleicht für sich selbst und auch dann für ihren Team und ihre Kollegen, dass sie wirklich was ändern können. Also das hängt alles, also mit allen Themen, was wir bisher besprochen haben, dass natürlich, also wenn ich mich als Entrepreneur sehe, das heißt, dass ich wirklich, mein Arbeitsalltag besteht aus, ja, kleine Experimente, also keine Endeavors, sage ich mal. Also es ist wirklich, dass jeden Tag bietet dann auch die Möglichkeit, also was anderes zu machen. Und wenn wir über die Operations Mindset reden, natürlich, dass die Dinge einfach auszuprobieren und dann noch wieder zusammen mit den psychologischen Sicherheit. Also das heißt, dass es ist nicht nur das Machen, was einen starken Einfluss hat, aber auch, was wir daraus lernen, was eigentlich die Mehrwert auch bringt.
Inwiefern daraus lernen, also daraus lernen, was vielleicht nicht geklappt hat oder was eben besonders gut funktioniert, was sich gut anwenden lässt?
Ich glaube, auf jeden Fall, also wir lernen immer mehr auf die Dinge,
die nicht klappen,
oder? Ja. Und das ist das bleibt sehr stark in Erinnerung auch. Und ja, und das, also das versuchen wir auch irgendwie beizubringen, nicht nur in den Klassenzimmer, aber auch natürlich in unserem Alltag an der KLU, besonders in den Executive Education, würde ich sagen. Und Ja, also einfach, aber es hilft dabei natürlich, also wenn wir selbst darauf reflektieren und fragen, ja, was ist gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen, was kann ich mitbringen, was sollte ich ändern, aber dann das auch weiter an unsere Kollegen zu geben zu können oder das zu diskutieren, das ist, was die Kultur, also diese Fehlkultur oder Lernkultur schafft, ist diese Möglichkeit, einfach das ganz offen zu besprechen. Ich muss das nicht verstecken. Also keine Angst haben, dass ich was falsch gemacht habe. Also es ist, ja, wir kommen zusammen als Team und dann können wir das auch alle daraus lernen.
Jetzt haben wir ja vorhin schon mal den Druck angesprochen, unter dem die Führungskräfte oder die Teilnehmenden in euren Programmen zu euch kommen und die wirtschaftliche Lage, die da dahinter steht. Würdet ihr denn sagen, dass das Intrapreneurship was ist, wonach der Ruf gerade deswegen auch vielleicht wieder ein bisschen lauter wird? Also weil ich kann das jetzt nur so gefühlt sagen, haben wir über Intrapreneurship irgendwie zuletzt gar nicht mehr so viel gesprochen, also in unseren Medien, dass das Konzept gar nicht mehr so präsent war, dass jetzt aber vielleicht die Forderung wieder lauter wird, eben unternehmerischer zu denken, wirksam zu werden. Nehmt ihr das so wahr oder würdet ihr sagen, also vielleicht stimmt auch mein Gefühl gar nicht, dass es ein bisschen zwischendrin ein bisschen wie weg war. Ist das jetzt vielleicht so eine Reaktion auf die Lage oder war das auch einfach immer kontinuierlich das, wo ihr schon immer dran gearbeitet habt, das zu vermitteln?
Also ich glaube, ich selber denke, ich bin großer Fan davon und ich habe das in vielerlei Hinsichten erlebt und ich würde es vielleicht nicht so kategorisieren und sagen, ja, jeder muss ein Intrapreneur sein oder jeder muss permanent Innovation machen, sondern die Leute haben Job und die Leute haben ein funktionierendes Geschäftsmodell, die Unternehmen arbeiten an dem, was für sie funktioniert und das ist vollkommen richtig so. Das heißt, es wird im Prinzip gemanagt, was zu managen ist. Aber gleichzeitig ist eben, was wir gesagt haben, die Welt chaotisch und die Welt ist komplex und die Ansprüche sind widersprüchlich. Und das ist, das sehen wir jetzt ja wirklich in wahnsinnig geballter Form seit diesem Jahr vor allen Dingen. Da glaube ich schon, dass es eine Kultur braucht und das erleben wir auch bei Unternehmen, die eben beides zulässt, wo man sagt, okay, wir sehen dich, wir sehen, dass du deinen Job hast, wir sehen auch den Overload von dem, wir sehen, dass da viel zu tun ist und wir schaffen als Unternehmen Räume, in denen du, was weiß ich, wir machen in der KLU, sagen wir so bis zu 20% in unserer Unit, wo sagen, kannst du an interdisziplinären Projekten arbeiten, die du dir selber aussuchst, die du gemeinsam mit Kolleginnen umsetzt, um halt einfach diese Zusammenarbeit, die Kreativität auch zu fördern und diese andere Seite, also nicht nur diese Management-Seite, sondern die unternehmerische Seite auch zu kultivieren. Und aus meiner Sicht, und wenn ich mit Leuten in Unternehmen spreche, ist das definitiv eine Sache, die mehr und mehr nachgefragt wird. Das kommt aber so ein bisschen immer auf die Haltung an. Also das auf der einen Seite sagt man, oh Gott, es wird alles schwieriger, deswegen müssen wir noch mehr optimieren, noch mehr Prozesse optimieren, noch effizienter werden. Gerade wenn man aus der Logistik kommt, Lieferketten, da guckt man auf der einen Seite wahnsinnig auf Effizienz und auf der anderen Seite funktioniert das Modell aber nicht nur, sondern man muss eben, wenn die Welt sich verändert, auch reagieren können. Und das kann man eben besser, wenn man eine Kultur hat, in der Intrapreneurship gefördert wird und in möglichst vielen Mitarbeitenden ein Anteil des Arbeitsstils ist. Und ich glaube, ein anderes Element ist gar nicht nur die globale Lage, sondern das ist das, was Brooke vorhin auch meinte. Ich glaube, es ist auch der Anspruch von der jungen Generation. Die haben einfach mehr Bock zu arbeiten, wenn sie Ownership haben, wenn das für sie Sinn macht, was sie da tun und wenn sie auch das Gefühl haben, sie können, sind nicht nur so ein kleines Rädchen, sondern sie haben tatsächlich Einfluss. Das müssen nicht immer neue Produktideen sein, das können auch ganz kleine Prozesse sein, die man optimiert hat und wo man mit einer kreativen Idee mal anders zusammengekommen ist. Es geht nicht immer um das riesige Intrapreneurship und das muss jetzt so jemand sein, der so ein super Innovator ist, sondern es geht wirklich darum, die Kultur so ein bisschen in der Organisation zu verankern, dass man gemeinsam schneller auf diese Veränderung reagieren kann.
Dann würde ich das jetzt gerne nochmal so ein bisschen kondensieren. Wir haben jetzt schon so viele Dinge angesprochen und wir sprechen immer wieder von Kultur. Und erstmal ist ja Kultur was, was man nicht so richtig fassen kann. Und man kann auch nicht sagen, so und ab heute haben wir die Kultur, wir sind alle offen und schauen uns Fehler an und so weiter. Also Prug, auch aus deiner Lehrerfahrung und dem, was du dann vielleicht auch mitbekommst von den Studierenden, wie schaffen denn Unternehmen diese Voraussetzung, dass genau so eine Kultur möglich ist? Und wer ist sozusagen dafür verantwortlich, dass eine Organisation eine solche Kultur am Ende hat?
So wie du das gerade beschrieben hast, also es ist schwierig zu fassen. Also es ist irgendwas sehr abstrakt, also eine Kultur. Aber was ich, wie ich das unterrichte, ist eher, dass es besteht aus kleine Actions. Also es ist Habits, was wir in unserem Arbeitsalltag, wie wir miteinander kommunizieren, also wie wir nach dem Projekt darauf reflektieren. Natürlich also ein Mission Statement zu haben, ist eine klare Zielsetzung, aber das reicht nicht, also wenn es nur von oben kommt. Man muss einfach verstehen, also wie erleben wir das, also in unserem Alltag. Und wir müssen das wirklich, also ich bin auch sehr viel unterwegs mit den Themen Inclusion. Und Inclusion besteht nicht nur auf diese große Politik oder also ein Mission Statement oder ein Diversity Day. Es ist auch in unserem Kommunikationsstil, in unserem Team, also wie wir zusammenarbeiten, wie wir, also es ist nicht nur die formellen Sachen, aber auch die informellen Sachen. Und wir müssen Aufmerksamkeit darauf schenken, also einfach das explizit wahrzunehmen. Und ich glaube, die Verantwortung, und das ist vielleicht eher unpopulär, ist, dass es liegt an alle, wirklich also die Kultur umzusetzen. Und das ist schwierig, also die klare Zielsetzung konnte schon von oben kommen, aber es muss dann von allen dann umgesetzt werden.
Und wie erreichen wir das, dass es von allen umgesetzt wird? Also nehmen wir mal an, von der Führungsriege geht dieser Impuls auch aus. Was muss dann vielleicht aber eben auch von den Führungskräften kommen an Angeboten oder an Weiterbildungsmöglichkeiten, damit alle eben damit auch was anfangen können und alle auch ins Handeln und ins Spüren sozusagen kommen des Unterschieds, wenn so eine Kultur herrscht?
Also ich kann es als Beispiel nur von der KLU sagen, wie es bei uns jetzt läuft. Ne? Also da kann ich halt sehen, dass es ein klares Commitment der Führungsmannschaft bedarf auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, glaube ich, geht es ganz viel auch um Räume. Es geht ganz viel auch um Zeit, es geht um Prioritäten. Ne? Und es geht darum, gebe ich einfach immer noch mehr on top auf an Arbeit, Aufträgen raus oder schaffe ich auch Räume, um einfach mal andere Arbeiten zu machen. Ne? Also sozusagen, also bei mir im Team zum Beispiel kann ich sagen, wir haben tatsächlich jetzt mehrere Arbeitsgruppen geschaffen, in denen wir interdisziplinär zusammenarbeiten an eher innovativen Themen und haben auch allen Mitarbeitenden die Möglichkeit gegeben, dass wir sagen, bis zu 20% deiner Arbeitszeit kannst du dich selbstbestimmt an den Projekten beteiligen, auf die du Lust hast. So, aber das reicht natürlich nicht. Es geht auch darum, dass alle Beteiligten müssen natürlich auch irgendwie das Geschäftsmodell oder das in unserem Fall das unser Hochschulmodell verstehen und verstehen, wer sind wir eigentlich. Dazu braucht es teilweise Weiterbildung oder eben auch, wo geht die Reise hin? Also wie entwickelt sich jetzt der Hochschulmarkt? Wie funktioniert Executive Education? Was brauchen Unternehmen? Da muss man Mitarbeiter auch schulen und in die Hand nehmen. AI ist ein Riesenthema. Wie verändern sich die Welt? Und dieses Empowerment auf der einen Seite zu sehen, dafür Zeit zu haben und auch Mitarbeitenden die Möglichkeit zu geben, darüber nachzudenken und sich zu beteiligen. Und auf der anderen Seite genau Zeit zu geben, selbst Dinge auszuprobieren. Und dann gebe ich Brooke recht, ist es nicht nur eine Führungssache, sondern es muss dann eben in dieser Veränderung, in dieser Transformation auch von unten mitgelebt werden. Und da gibt es dann halt Personen, die sich besonders hervortun, da mitziehen. Und es gibt andere, die tun sich halt ein bisschen schwerer. Und ich glaube aber, dass die Reise dann Stück für Stück in die Richtung geht, wo Empowerment und Innovation mehr möglich sind.
Dann würde ich jetzt noch einmal an Prug weitergeben und zwar mit unserer Kategorie ganz konkret.
Ganz konkret.
Also ich stelle mir jetzt vor, Brooke steht vorne im Hörsaal, die Studierenden sind da. Wie genau kann ich mir das dann vorstellen? Wie bringst du sozusagen diese Inhalte an die Studierenden ran? Ihr habt ja schon erwähnt, es gibt auch Formate darüber hinaus, wie Hackathons oder Projektarbeiten und so weiter. Aber wenn du jetzt vorne stehst und diese Inhalte sozusagen theoretisch lehrst, wie genau sieht es dann aus? Also hast du da noch interaktive Elemente oder wie bringst du sozusagen die Studierenden dazu, diese Themen so richtig auch zu spüren?
Ich gebe immer viel Zeit, also an Diskussionen. So natürlich, also Inhalt ist sehr wichtig in einer Vorlesung und in einer Weiterbildungstraining. Aber natürlich, also die Diskussionen, die Gelegenheit, also einfach auf ihre eigene Situationen oder Relevanz zu achten. Und ich glaube, das ist so natürlich, also wir haben Industriebeispiele, die also aus Fallenstudie oder Case Studies. Aber natürlich für sich, also mein Ziel, und ich glaube, das ist für viele Professoren auch so, dass sie was für sich dann aus dem Klassenzimmer mitbringen. So, ich gebe dann auch Zeit, also es ist nicht nur vielleicht für dann die große Gruppe Diskussion, weil das ist wahrscheinlich nicht für alle angenehm, also so offen über sich selbst zu reden, aber auch in kleiner Gruppenarbeit. Und dann natürlich, also Reflexion ist ein großer Teil von all meinen Vorlesungen oder Kursen. Und ich würde sagen, das ist, was ich natürlich, also diese persönliche Relevanz ist für mich also die Hauptsache für alle meine Themen. Also ich habe auch eine große Privileg, dass meine Themen sind alle sehr persönlich relevant, also mit Führung und Verhandlung und Inclusion. Aber dann, was macht man nach dem Training? Und das ist dann für viele unklar und das finde ich so schade, wenn das so passiert, dass man verbringt 1, 2, 4 Tage in einem Training und dann am Ende, ja, große Impulse, große Inspiration, aber wie geht es dann weiter? Und so das ist, diese Transfer von Training ist auch sehr, sehr wichtig und ich versuche immer Zeit dafür, während der Kurs dann dafür zu haben.
Und noch eine Sache, die vielleicht da reinspielt, wir gehen wirklich auch nach dem Kurs versuchen wir eben diese Teilnehmer noch weiter als Teams zu motivieren, miteinander in der Implementation sich auszutauschen oder Probleme miteinander zu teilen. Weil Lernen findet eben tatsächlich nicht immer im Klassenraum statt, sondern oftmals bei der Anwendung danach.
Um auch hier den Lerntransfer nochmal zu stärken. Also ich würde aber trotzdem gerne nochmal einen Schritt vorher eine Frage stellen, nämlich wenn wir eben das Konzept Intrapreneurship nehmen und dann hast du, Jan, vorhin auch schon gesagt, also oder ihr beide habt ja gesagt, das hängt natürlich stark von der Kultur ab und die Wechselwirkung und dann hast du aber, Jan, vorhin gesagt, und dann geht es ja aber darum, dass jeder Einzelne das für sich umsetzt und lebt. Was sind denn dann diese einzelnen Kompetenzen, die jemand braucht, um eben Intrapreneurship zu leben? Können wir das so richtig auf einzelne Skills oder Kompetenzen runterbrechen?
Ich würde sagen, also ich sehe das auch auf zwei. Also es ist natürlich, also ich konnte eine ganz lange Liste von Kompetenzen auflisten, aber ich fokussiere eher auf zwei. Und die eine ist wirklich eine Offenheit zu haben für neue Perspektive, neue Ideen, neue Art von Arbeiten, von Probleme zu lösen. Also diese Offenheit muss man schon haben, um wirklich das Beste aus dieser Prozess zu nehmen. Und die zweite ist eher Resilienz, also Widerstandsfähigkeit. Also natürlich, also wird es nicht immer, also wie vieles im Leben, wird es nicht immer so, wie erwartet, laufen. Und man muss damit irgendwie umgehen können. Und das ist dann, also und das hören wir auch in dieser Parallelwelt von Entrepreneurship. Das ist auch sehr relevant. Also, weil natürlich, also, ja, wenn man ein großes Glück hat, dann geht es von dem ersten Versuch perfekt, läuft alles perfekt. Aber das ist meistens nicht so, wie es passiert. So. Zusammengefasst, also Offenheit und Resilienz
Jetzt dazwischen drin, Jan, wir haben ja unseren Zuhörenden etwas voraus, dass wir die Kamera im Gespräch laufen haben. Du hast so ganz arg genickt beim Thema Resilienz. Möchtest du das noch ergänzen oder einfach nur unterstreichen?
Ja, nee, ich glaube, du hast absolut. Ich glaube, Resilienz ist absolutes Schlagwort. Das ist natürlich leider jetzt mittlerweile fast ein Buzzword, aber es ist eben so. Ne? Es ist eben genau das Thema, dass, keine Ahnung, also Innovation ist immer auch mit Widerstand verbunden. Es gibt immer auch in der Organisation, wenn etwas funktioniert, gibt es ein System, das funktioniert und jemand, der da irgendwie eine Veränderung einführt, hat eigentlich immer mit Widerstand auch zu kämpfen. Und im Prinzip als Bild habe ich jemand, der, man rennt halt quasi öfters mal gegen eine Wand und muss Spaß dabei haben. Ne? Und das ist nicht ganz so trivial. Und da braucht man vor allen Dingen, glaube ich, auch eine Community oder ein Team, das mit dem man das zusammen machen kann und auch Räume, in denen man sich austauschen kann. Wir haben mal ein Training für Executives gemacht. Das war im Prinzip total fokussiert auf Intrapreneurship, wo alle ihre Projekte hatten. Das waren, was weiß ich, 25 Teilnehmende. Die hatten alle, kamen aus unterschiedlichen Unternehmen. Die hatten alle Projekte, die sie selber umsetzen wollten in der Organisation. Und das Training ging über ein Dreivierteljahr. Und in der Zeit war es halt so, dass manche Projekte gestorben sind und neue Projekte wieder aufgekommen sind. Und es gab vor allen Dingen aber eine Verbindung, die alle hatten. Alle waren immer mal wieder betroffen von Widerstand aus der Organisation und auch nicht unbedingt immer Anerkennung. Und da war es für die Gruppe das Beste, dass sie sich untereinander hatten und sich untereinander halt bestärken konnten, dass es sinnvoll und richtig ist, in welche Richtung sie gehen. Denn oft werden diese Innovationen vom Board gewünscht, aber dann von den untereren Führungsebenen ist es dann oftmals erstmal nur Noise, es ist störend, es ist, fühlt sich nicht immer gut an, es wird vielleicht auch geguckt, wenn was nicht klappt, dann sieht man, haha, wusste ich doch schon vorher, dass das nicht klappen kann, und da braucht man halt diese Resilienz, um einfach da weiterzugehen und seinen Weg weiter zu verfolgen.
Jetzt haben wir da ja sehr viel Positives auch drüber verloren, zu diesem Intrapreneurship, Offenheit, Fehlerkultur. Und ich glaube, das würden viele unterstreichen. Aber jetzt zum Abschluss trotzdem auch nochmal, ich würde nicht sagen negativ, aber vielleicht so eine ein bisschen pragmatische Einordnung des Konzepts. Denn das braucht natürlich, das habt ihr ja selbst gesagt, es braucht Zeit, es braucht Räume, um Dinge auszuprobieren. Es braucht diese Widerstandskraft, wenn etwas nicht klappt, das erstmal zu akzeptieren, wieder neu anzusetzen. Würdet ihr sagen, Intrapreneurship hat eben auch Grenzen, vor allem in derzeitigen Lage mit eben knappen Ressourcen?
Ich würde sagen, nein.
Und warum nicht?
Ich glaube, ich würde sagen, nein, also weil ich glaube tatsächlich, und ich bin davon fest überzeugt, dass die Kultur, dass das die Kultur ist, die wir jetzt brauchen. Also wenn wir künstliche Intelligenz sehen, wenn wir globale Unsicherheiten sehen und eben Robotics und wie Dinge quasi automatisiert werden, und was ist die menschliche Komponente in dem Ganzen? Und da ist es am Ende so, dass es einen Wettbewerbsvorteil hat, wenn man im Unternehmen eine Kultur hat und Mitarbeiter hat, die schnell und effizient und effektiv auf Veränderungen reagieren können. Und das bedeutet aus meiner Sicht, dass alle Mitarbeitenden im Prinzip so ein bisschen den Intrapreneuren sich entdecken sollten. Was nicht heißt, dass alle und immer das Rad neu erfinden sollen. Das heißt auch nicht, dass man immer, wenn man weiß, es funktioniert was, dass man nicht in effizienten Effizienz denken sollte, sondern es bedeutet einfach nur, dass man anerkennt, dass die Welt sich dreht und verändert und dass man als Organisation darauf reagieren muss. Und wir sehen das in vielen großen Unternehmen, die haben Schwierigkeiten, auf Veränderungen einzugehen, die bis hin zu wirklich krassen Problemen, und wir werden das wahrscheinlich sogar noch mehr sehen in den kommenden Jahren, dass Unternehmen daran scheitern und zerbrechen werden. Und das bedeutet, hat viel mit der Kultur zu tun. Und deswegen glaube ich, braucht man Entrepreneurship immer. Muss nur überlegen, wann man das einsetzt. Mhm.
Und Brooke, ich würde dir dann noch die letzte Frage zuspielen. Der Jan hat gerade gesagt, irgendwie müsste eigentlich jede und jeder ein bisschen zum Intrapreneur werden. Die umgekehrte Frage, kann denn jeder Intrapreneur sein? Kann das jeder lernen? Kann das jeder potenziell umsetzen im Unternehmen?
Das erinnert mich schon an die Frage, was ich oft bekomme. Also kann jeder also ein Führungskraft sein? Also kann jeder führen, sozusagen? Ich glaube, die Frage ist eher nicht, ob man, es ist eher wie man. Also, und ich glaube, da gibt es viel Vielfalt, also wie man Entrepreneur sein kann, also so wie bei Führung. Also natürlich, also es muss nicht immer ähnlich aussehen und es kann auch in die kleinen Dinge sich also dabei sein. Es muss nicht unbedingt also was ganz Großes, Neues, Innovatives sein. Es kann auch eine Kleinigkeit, die also das Arbeitsleben einfach besser macht.
Damit sind wir eigentlich schon bei unseren Abschlussstatements ein Stück weit angekommen. Wir haben aber noch eine letzte Challenge für euch am Ende. Unsere Abschlussfrage, die ihr bitte nur in je, also ihr dürft sie beide beantworten, aber beide jeweils nur in 2 bis 3 Sätzen, um da nochmal so einen Abschluss rund um alles, was wir so ein bisschen besprochen haben, hinkriegen. Die Abschlussfrage wäre heute, wenn ihr jetzt und auch unser Gespräch betrachtet und eben auch die aktuelle Situation, wie kann man denn Führungskräfte heute am besten fördern? Was brauchen die am meisten, um in der aktuellen Lage ja gut führen zu können?
Also ich glaube, unser Claim mit Leading with an Operations Mindset ist schon ganz gut. Es ist im Prinzip diese Führung mit Hirn, also wirklich Daten zu verstehen, System Thinking, wirklich analytisch an Probleme heranzugehen, mit Herz, emotionale Kompetenzen, Empathie, natürlich auch mit Hand, Umsetzung, einfach nicht nur strategisch zu bleiben, sondern auch wirklich Spaß am Experimentieren zu haben und am Umsetzen. Das sind die 3 Komponenten, die wir damit meinen. Und ich glaube, das ist am Ende, dass es genau darauf ankommt, ja.
Ich sehe Führung als einen Prozess. Also es ist nicht, als ob man also wirklich also nur einen Kurs macht, also sogar auch bei uns. Und dann danach also ist man plötzlich also Führungskraft. Natürlich, also ein Führungsstil ist irgendwas, was sich über die Zeit entwickelt. Und ich glaube dann auch mit unserer Thema von Entrepreneurship und Leading with an Operations Mindset und die 3 Aspekte, was Jan gerade erwähnt hat, es ist natürlich also ein Teil von der Weiterentwicklung. Und man muss sich dann gut kennen, so und so weit, dass natürlich, also ich muss meine eigene Schwäche und Stärke, natürlich, das gehört auch einfach dazu. Aber einfach diese außerhalb Perspektive manchmal einzunehmen und zu sagen, ja, okay, wie konnte ich das dann besser? Also Reflexion ist ein großes Thema. Also vielleicht zusammengefasst in einem Aspekt, würde ich sagen, das hat viel mit Reflexion zu tun. Also es fängt eigentlich mit der Person erst an und natürlich also eine Person, die in einer Führungsposition ist, hat mehr Einfluss dann, was mit dieser Introspection zu tun, also und das umzusetzen und diese Kultur zu schaffen.
Ich finde, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Es fängt mit der Person an. Genau so ist es auch. Und vielen Dank für eure Einblicke, eure verschiedenen Perspektiven auch oder ergänzenden Perspektiven auf das Thema. Dann würde ich sagen, wir sind am Ende angekommen.
Genau. Vielen Dank euch.
Danke euch.
Ja, vielen Dank. Danke euch.
Also jetzt habe ich schon länger, glaube ich, keine Folge mehr zusammengefasst und so richtig zusammenfassen werde ich sie auch nicht, aber mir sind da einige prägnante Schlüsselworte aufgefallen und auch Begriffe eben, die immer wieder in unseren Folgen eine Rolle spielen. Also allein zum Beispiel im Schlussstatement kam wieder dieser Dreisatz aus Herz, Hand, Kopf. Führung ist ein Prozess. Es fängt bei der Person an und auch davor Begriffe wie Resilienz, Offenheit, psychologische Sicherheit, Fehlerkultur. Ich glaube, das sind Dinge, die immer wieder kommen in unseren Folgen.
Machst du das jetzt immer so, dass du einfach so ein paar Schlagworte hinwirfst und damit ist deine Zusammenfassung? In letzter Zeit bist du da ein bisschen faul geworden, finde ich. Ich habe zwar immer dir die Aufgabe gegeben, so schön die Gespräche nochmal zusammenzufassen, wobei in letzter Zeit hatten wir wirklich immer sehr schöne Abschlussstatements, die das ganze Thema nochmal so aufgerollt haben insofern.
Eben und ich würde sagen halt auch mit jetzt der steigenden Folgenanzahl, die wir haben, übergeben wir natürlich auch wieder mehr Eigenverantwortung an unsere HörerInnen. Ich glaube, die können jetzt aus den Begriffen auf jeden Fall vieles ziehen.
Ja, das stimmt natürlich. Und zumal eben, wie du ja schon gesagt hast, in diese Begriffe auch in vielen unserer Folgen immer wieder gefallen sind. Das heißt jetzt nicht, dass es heute alles redundant war, sondern man merkt eben, dass gerade bei der Führung ja alles ineinander fließt, alles miteinander verwoben ist. Und darum lasse ich dir das heute auch durchgehen, diese kurze Schlagwort-Zusammenfassung.
Und mir fällt auch noch eine passende Checkout-Frage ein, die wir, glaube ich, schon länger nicht genutzt haben. Aber wenn ich jetzt schon so Schlagworte aufgezählt habe, dann ist es natürlich eine Frage, die perfekt passt.
Checkout.
Welcher Begriff ist dir heute hängen geblieben?
Ja, da hast du mir jetzt ja jede Menge Auswahlmöglichkeiten gegeben. Aber ganz am Ende spricht Brooke ja nochmal von dem Reflexionsvermögen, das Führungskräfte haben müssen. Und das hat mich dann an eine Diskussion erinnert, die wir gestern in unserer Redaktionssitzung geführt haben, weil es neue Studienergebnisse dazu gibt vom MIT, dass KI durchaus dazu führen kann, dass die Menschen, die viel mit ChatGPT sprechen, nicht mehr so ein hohes Reflexionsvermögen haben oder ihre Problemlösefähigkeit dadurch etwas sinkt. Und ich glaube, das ist ein Thema, das werden wir demnächst auch mal noch im Magazin und oder vielleicht auch hier im Podcast mal sehen, aufgreifen. Und da bin ich jetzt so ein bisschen eben dran hängen geblieben.
Und für mich ist es nämlich Fehlerkultur, auch deswegen, weil wir in unserer aktuellen Magazinausgabe einen Artikel dazu haben und mir da immer wieder so viele Fragen kommen, weil einerseits ist es natürlich wahnsinnig wichtig, eine gute Fehlerkultur zu haben, zu wissen, ich darf auch mal was falsch machen, weil ich sonst eben nicht offen bin, auch mal Neues zu probieren. Und trotzdem müssen wir auch zugeben, dass der Grad der Fehler, die passieren dürfen, je nach Berufsfeld sehr unterschiedlich sind. Und deswegen finde ich das ein sehr spannendes und ein sehr sensibel auszutarierendes Thema, wie man mit Fehlern in Berufen, unterschiedlichen Berufen umgeht.
Ja, und damit sind wir auch schon am Schluss angelangt und haben eine wunderbare Überleitung dahin geschaffen, dass wir sagen, schaut doch einfach nochmal in unsere aktuelle Ausgabe rein, wo auch nochmal beschrieben wird, wie das mit der Fehlerkultur oder wie die verschiedenen Fehler ja ein Stück weit zu bewerten sind. Oder ansonsten natürlich wie immer unter neues-lernen.org bekommt ihr alle aktuellen News auf LinkedIn, in der App. Und damit habe ich, glaube ich, alle Kanäle aufgezählt.
Ich glaube auch. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und haltet durch in diesen heißen Tagen.
Bis dahin, macht's gut.
Tschüss.
Neues Lernen, der Podcast. Corporate Learning weitergedacht. Mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner.